Du bist reicher, als du denkst, ist das Thema. Gottes Reichtum ist so wunderbar, haben die Kinder sehr fröhlich gesungen. Und ich weiß nicht, woran sie dabei jeweils gedacht haben, was einem bei Reichtum einfällt. Berge von Gold, Dagobert Duck, der auf einem Riesenhaufen Geld sitzt, wenn man den noch kennt, und vieles andere mehr. Der Satz, der heute im Mittelpunkt stehen soll, heißt, ist ein Satz aus einem Gleichnis, einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Du bist immer bei mir, so sagt ein Vater zu seinem Sohn. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dieser Satz stammt aus einer der wohl bekanntesten Geschichten der Bibel. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wird sie genannt. Nachzulesen, wer es mal ganz genau nachgucken will, im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Lukas-Evangelium zusammen mit anderen Gleichnisgeschichten, als die ganz Frommen in Israel nörgelten, weil er sich mit Menschen abgab, die nicht gerade zur moralischen Elite der damaligen Gesellschaft gehörten. Eine der Geschichten, die Jesus hier erzählt, ist die vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, das ist nicht der, an den der Satz da eben gerichtet war, lässt sich das Erbe des Vaters auszahlen. Ungewöhnlich in der damaligen Gesellschaft. Heute wird das manchmal, um den erworbenen Besitz vorm Finanzamt zu retten, so gemacht, sodass der Besitz noch zu Lebzeiten des Eigentümers in den Besitz des oder der Erben übergeht. Aber das kannte man damals nicht. Meist mischt ja dann auch der ehemalige Besitzer in Anführungsstrichen noch kräftig mit. So war es in Israel damals auch. Dass jemand das Erbe ausgezahlt bekommt und dann mit allem in der Tasche abreist, war sehr ungewöhnlich und unüblich. Bei diesem Sohn zeigte sich dann auch, dass er mit Geld nicht umgehen konnte. Alles verprasste er, ohne Grenzen. Er wollte leben, jetzt. Das Ergebnis, er landete in der Gosse. Er hungerte. Er arbeitete, was für einen Juden wohl das allerletzte war, als Schweinehirt. Für einen Lohn, der noch nicht einmal ausreichte, sich satt zu essen. So kehrt er zurück zum Vater und will sich als Hilfsarbeiter verdingen. Er meint, mehr habe er nicht mehr verdient. Doch der Vater schließt ihn in die Arme, nimmt seinen Sohn wieder auf und veranlasst, eine Riesenparty zu veranstalten. Er sagt, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der ältere Bruder, der noch auf dem Feld arbeitete, bekommt das mit. Er hört schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er erkundigt sich. Und er wird stinksauer. Er begrüßt nicht seinen Bruder, sondern er beschwert sich sofort bei seinem Vater: So viele Jahre diene ich dir schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. An dieser Stelle spricht der Vater die eben schon zitierten Worte. Er sagt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und er fügt hinzu, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Jesus erzählt diese Gleichnisgeschichte, um deutlich zu machen, wie Gott ist. In dieser und anderen Geschichten nimmt er jeden an, der zu ihm kommt. Hier kommt nun noch jemand dazu, der immer beim Vater war. Aber er versteht das Herz des Vaters nicht. Sein Anliegen ist es, dem Vater zu dienen, ihm zu gehorchen und still zu leiden, weil alles so freudlos erscheint. Er hat seine Rolle nicht verstanden. Der Vater sagt zu ihm, alles gehört dir. In anderen Worten, du hättest dein Leben hier bei mir, mit mir genießen können. Aber du wolltest es ja nicht. Du hast das, was dir hier eigentlich zur Verfügung steht, gar nicht genutzt. Das ist dein Problem. Aber jetzt gibt's Party, denn dein Bruder ist wieder da. Jetzt lernt der Ältere den Vater richtig kennen. Die Geschichte, die Jesus erzählt, hört hier auf. Es ist ja auch nur eine Gleichnisgeschichte, die Gottes Wesen erklären soll. Aber wir können daraus eine Menge lernen. Der Sohn, dieser Ältere, der hier angesprochen wurde, den wir in diesem Gemälde, das ja größer ist, ich habe ihn da rausgeschnitten, der hat offenbar ein falsches Vaterbild. Nie hast du mir was gegeben. Und die Antwort des Vaters zeigt, ja, du hast doch alles. Du hättest einfach mal die Initiative ergreifen sollen und sagen sollen, ich hätte das gerne. Alles ist da. Gottes Reichtum ist tatsächlich groß. Gott lebt in uns. Paulus schreibt, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Letztlich sagt das auch nichts anderes aus als der Satz, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Christus wohnt in seiner ganzen Fülle in denen, die sich ihm anvertraut haben. Klar, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich ahne, es gibt viele Dinge, die kannst du nicht. Das weiß ich so aus 63-jähriger Erfahrung auch von mir. Vielleicht gelingt es dir nicht, den gemeinen Kollegen zu überleben. Zu überleben. Könnte auch passieren, ja. Christus lebt in dir. Er will durch dich lieben. Denk um. Gib zu, ich kann das nicht, was eigentlich sein sollte. Und bitte den, der in dir lebt, das durch dich zu erledigen. Es ist alles da. Gottes Liebe ist da. Gottes Liebe ist für dich. Und er kann durch dich lieben. Aber es ist deine Sache, dich an Gott zu wenden, die Initiative zu ergreifen. Und manchmal kann das dann auch heißen, dass Gott selber dich einsetzt, um das zu erfüllen, was geschehen soll. Im Matthäusevangelium im 9. Kapitel sagt Jesus zu seinen Jüngern, Leute, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist erstmal ein Aufruf zum Gebet. Und dann geht's weiter. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Und er schickt sie hinaus. Das kann passieren. Wenn wir mit etwas, ja, nicht glücklich sind, denken, da muss mehr hin, da muss Gott etwas tun, dann dürfen wir ihm das sagen. Aber das kann immer auch heißen, Gott sendet mich auch selber. Nur beten reicht nicht aus, wenn ich nicht bereit bin, auch das zu tun, was aus diesem Gebet entsteht. Wenn Gott handelt, kann das darin bestehen, dass er von dir Handeln erwartet. Manchmal vielleicht auch eine Änderung deines Denkens, deiner Erwartungen. So schreibt der Apostel Paulus im 4. Kapitel des Philipperbriefes, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Das alles kann zum Leben gehören. Gestern und heute erreichten mich zwei Nachrichten von einem jungen Ehepaar, die mal meine Schüler waren, als ich noch unterrichtet habe. Sie sind Missionare auf der afrikanischen Insel São Tomé und waren einige Wochen in Deutschland. Und sie schrieben dann, wir sind gut angekommen, in unser Haus wurde eingebrochen, aber es ist nichts Wesentliches geklaut worden. Und offenbar auf Anfrage von anderen schrieben sie dann noch, ja, und unsere Koffer sind auch angekommen. Das war das, wofür sie dankbar waren. Danke, Edda, für deine Geschichte am Anfang. Das ist ihr Leben. Ich kriege immer wieder mal Nachrichten von ihnen. Da sind viele Dinge, wo ich denke, Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, in dieser Situation, in diesen Schwierigkeiten möchte ich nicht stecken. Und manchmal geschehen da auch gar nicht schöne Dinge. Aber sie haben gelernt, wie Paulus, damit zu leben, umzudenken, andere Dinge für wichtig zu halten als den Reichtum, der materiell da ist. Vielleicht geht es dir auch so, dass du mit wechselnden Situationen deine Schwierigkeiten hast. Du siehst mehr das, was du dir wünschst, als das, worin du gerade bist. Im Anschluss an die Worte, die ich gerade gelesen habe, schreibt Paulus: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Dieser Satz steht hier nicht im Zusammenhang mit einer durch ein Wunder bewirkten Wunscherfüllung, sondern mit der Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen anzunehmen, es aber auch ohne schlechtes Gewissen zu genießen, wenn es ihm gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, ist Gott in deiner Nähe. Und wenn es dir gut geht, vielleicht sehr gut, ist er es auch. Er will, dass du das genießt. Er will, dass du in jeder Lebenssituation von seiner Gegenwart weißt und nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Wenn du nicht aus dem Tief herauskommst, aber auch wenn du dich über Schönes nicht freuen kannst, vielleicht weil in deinen Gedanken die sind, die es nicht so schön haben, dann wende dich an den, der in dir lebt. Vielleicht trägst du auch dazu bei, dass du von deinem Glück etwas an andere weitergeben kannst. Vielleicht musst du auch einfach lernen, ein Geschenk Gottes anzunehmen. Der ältere Sohn konnte das offenbar nicht. Er ließ die Ziege, die ihm gehörte, stehen und feierte nicht mit seinen Freunden. Ihm muss der Vater sagen, alles ist da, aber du wolltest es ja scheinbar nicht. Aber noch etwas anderes war dem zweiten Sohn wahrscheinlich gar nicht wirklich klar. Ich hoffe, ich kriege es nicht hinterher haue. Gott liebt Partys. Vor vielen Jahren gab es ein christliches Kabarettduo, die hatten den Namen Nimm zwei. So heißen auch Bonbons. Deswegen mussten sie sich dann aufgrund eines juristischen Einspruchs einen anderen Namen geben und hießen dann über längere Zeit Super 2. Ich kenne sie nicht sehr gut, aber ein Satz aus ihrem Programm ist mir hängen geblieben. Den kann ich immer noch auswendig. Christen müssen artig sein. Keine Partys, keinen Wein. Ein Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Diese Einstellung, die hier kabarettistisch auf die Schippe genommen wird, gibt es unter manchen Christen. Sie nehmen eine Frömmigkeit auf die Schippe, die der des älteren Bruders entsprechen könnte und die es heute immer noch gibt. Jesu Gleichnisgeschichte widerspricht dem in allen Punkten. Der liebende Vater ist bei Jesus ein Bild für Gott. Er feiert eine Party. Er gibt eine Menge dafür aus, die Party ist laut und es wird kräftig getanzt. So erzählt Jesus das. So ist Gott. In einer der anderen von Jesus in Lukas 15 erzählten Geschichten wird von einem Schaf, das verloren und wiedergefunden wurde, erzählt. Und dann heißt es vom Besitzer, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und Jesus erklärt, ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude über einen Sünder sein, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wenn wir das mal so nehmen, dann gibt's im Himmel am laufenden Band eine Party. Da wird gefeiert, weil Menschen Jesus gefunden haben und umgekehrt sind. In einem anderen Gleichnis, in dem es um eine verlorene und wiedergefundene Münze geht, heißt der Schlusssatz dessen, was Jesus sagt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Diese Freude über die Umkehr seines Bruders fehlt dem älteren Bruder total. Das Herzensanliegen des Vaters, dass er zurückkommt, ist nicht seins. So wie viele Christen aus den Augen verloren haben, dass Gottes Hauptanliegen ist, dass ihre Nachbarn, ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen, ihre Freundinnen und Freunde zu ihm kommen. Und dann kann man ein Freudenfest feiern. Jesu erstes im Johannesevangelium geschildertes Wunder geschieht bei einer Hochzeitsfeier. Der Wein geht aus. Jesus weist die Bediensteten an, die 6 Weinkrüge mit jeweils 100 Litern zu füllen, und siehe da, es ist Wein. Es schmeckt wie Wein. Kein besonders wohltätiges Wunder, muss man eigentlich sagen. Keine Heilung, keine Brotvermehrung, weil Leute Hunger haben. Nein, Wein für Leute, die kräftig feiern. Und so kann man der Schilderung entnehmen schon, ganz schön einen im Tee haben, wie man in Norddeutschland sagt. Der alttestamentliche Prophet Jesaja spricht sogar von einer interkulturellen Riesenparty. Da heißt es in Jesaja 25, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Das klingt nicht nach traurig sein. Aber dieser feiernde und liebende Gott, lebende Gott, ist fürsorglich. Er kümmert sich um dich. Davon spricht zum Beispiel der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Diese Worte schildern keine heile Welt. Der Psalm geht nämlich auch weiter. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Hier ist nicht nur vom beschützenden Hirtenstab und dem gedeckten Tisch die Rede, sondern auch von dunklen Tälern und den Augen der Feinde. Gott holt uns nicht heraus aus der Wirklichkeit dieser Welt. Er geht mitten in sie hinein. Es wäre ein fatales Missverständnis, wenn wir erwarten würden, dass Gott uns jedes Problem aus dem Weg räumt. Aber es gibt kein Problem, indem er uns allein lässt. Er geht mit uns. Er geht auch mit euch dreien, die jetzt woanders hingehen. Es ist derselbe Gott, egal ob man in Hannover wohnt, in Freiburg, im Landkreis Ahrweiler oder sonst irgendwo in der Welt. Viele von uns kennen Zeiten sozialer Not, Zeiten innerer Not, Trauer und Schmerz. Manche haben Feinde. Und manche stellen sich die Frage, warum? Wir werden nicht alle unsere Fragen beantwortet bekommen. Aber wir wissen, Gott ist da. Er kennt uns. Wir dürfen immer zu ihm kommen und er steht mit offenen Armen bereit. Und er möchte, dass wir das, was ihm gehört, nutzen. Wir können mit ihm sprechen. Jederzeit. Mit Menschen können wir es nicht immer. Ich war im Urlaub in einer Ecke, wo das mit dem Netz nicht so gut geht. Da kann man nicht immer mit jedem sprechen. Hat auch seine Vorteile, ganz klar. Aber so ist das. Gott ist immer bereit, uns zuzuhören. Wir können miteinander über ihn sprechen und gemeinsam auf ihn hören, zum Beispiel in Hauskreisen. Mach dir nicht einfach ein Bild von ihm, sondern tausche dich mit anderen Christen aus. Lerne von ihnen. Schaffe dir nicht ein Bild von Gott, wie du ihn gerne hättest, sondern schau in die Bibel hinein und lerne, wie er ist. Und vielleicht machst du das auch mit anderen zusammen. Du wirst entdecken, ich bin reicher, als ich denke. Gott hat viel mehr für mich, als ich erwartet habe. Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir, sagt der Vater zu seinem Sohn. Und das sagt er auch zu dir. Das sagt Gott zu dir. Du, wenn du bei mir bist, hast alles, was mir gehört. Es gehört auch dir. Sprech mit Gott über das, was du meinst, dass du brauchst, was du meinst, dass geschehen müsste. Gott hört dich und Gott tut Gutes. Vielleicht manchmal anders, als du es dir vorgestellt hast, aber er wird das Richtige tun und er lässt dich nicht fallen.
Jesus hat einmal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es hat immer ganz schlaue Theologen gegeben, die versucht haben, dieses Niemand irgendwie umzudeuten, aber es steht nun mal da. Wer Jesus eingeladen hat, in sein Leben hineinzukommen, wer ihm vertraut, den kann nichts und niemand mehr aus seiner Hand reißen. Er geht mit dir. Er hält dich, egal wo du bist, egal wie deine Situation ist. Amen.